Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Ja, herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, hier bei einem weiteren munteren Game Talk. Nummer 17 mittlerweile. Wie der Titel verrät, wird's heute um Halo 5 Guardians gehen. Wie immer bin ich nicht alleine hier. Ich darf begrüßen zum einen den Butch. Hallo Butch.
Hallo.
Du musst dich nicht weiter vorstellen. Du warst ja mittlerweile schon einige Male hier. Wer hingegen zum ersten Mal hier ist, ist der Fabrice. Hallo Fabrice.
Ja, hallo zusammen.
Bitte sag uns doch in ein paar wenigen Sätzen, woher kommst du? Wer bist du?
Also ich bin hauptsächlich bei insidegames.ch tätig. Dort übernehme ich in der Regel Reviews oder Erfolge und Trophäenleitfäden, unter anderem auch zu Halo 5.
Insidegames.ch, surft da mal vorbei. Wir werden natürlich die Seite und natürlich auch dein Review, du hast ja zu Halo 5 ein Review verfasst, verlinken. Verlinken ist gleich das Stichwort. Diese Links werdet ihr finden in den Shownotes zu diesem Podcast, zu finden unter gametalk.fm/Halo5. Damit möchten wir auch schon direkt einsteigen. Zuerst aber noch ganz kurz unser persönlicher Hintergrund mit der Halo Franchise. Butch, ich möchte dir zuerst das Wort übergeben. Wie erfahren bist du, wenn es um Halo geht?
Ja, also ich bin selber mit Halo 3 in die Serie eingestiegen. Hab da auch ganz schöne Erinnerungen noch. Das war damals ein Spiel, welches ich oft gespielt habe, wo ich den Multiplayer wirklich genossen habe. Seither bin ich der Serie treu geblieben. Ich mag mich noch erinnern, da warst du auch mit dabei, Joey, wo wir die Witmaster Achievements gemacht haben.
Oh ja.
Um in Halo 3 die Recon Armor freizuschalten. Da musste man eine ganze Reihe von Achievements freischalten. Apropos Achievement Guides, das war dann doch etwas komplizierter. Insbesondere das Achievement, wo man in ODST 5 Wellen überstehen musste auf, ich glaube, das war noch Heroic.
Ja, musste, glaube ich, nicht mal Legendary sein, aber war aus Gründen trotzdem unglaublich schwer. Ja, das weiß ich noch.
Alles in allem eben ein Spiel, das für mich insbesondere für den Multiplayer heraussticht.
Ja, um vielleicht hier gleich einzuhaken. Ja, ich habe auch mit dir zusammen, wenn ich mich recht erinnere, damals mit dem dritten Teil so Einzug erhalten in die Halo-Franchise und dann natürlich jedes weitere gespielt. ODST, Reach, irgendwelche Remakes, danach bald mal 4, dann die Master Chief Collection, jetzt sind wir ja schon beim fünften Teil. Durch die Master Chief Collection hatten wir natürlich auch die Möglichkeit, insbesondere den zweiten Teil noch zu spielen, zusammen mit allen Multiplayer-Modi. Dazu kommt, ich habe auch schon mal so kurz in ein Buch reingeschaut. Für diejenigen, die es nicht wissen, es gibt zahlreiche Bücher, die diese Lore um dieses Halo-Universum erweitern. Also an dieser Stelle sei schon gesagt, diejenigen, die behaupten, Halo hätte keine Story, die liegen leider nur halb richtig. Es gibt da ganz viel Story, nur ist nicht alles in den Games zu finden. Dann habe ich natürlich auch diese ganzen Serien oder Kurzfilme noch gesehen. Also das ist so ein bisschen meine Erfahrung mit Halo. Fabrice, wie sieht's da mit dir aus?
Also ich bin ein Halo-Fanboy der ersten Stunde. Ich habe mir damals die originale Xbox hauptsächlich wegen Halo gekauft. Auch sehr viel gespielt damals. Also ich habe noch wunderbare Erinnerungen daran, im lokalen Multiplayer mit Freunden zusammen in meinen Teenagerjahren im Splitscreen gegenseitig über den Haufen zu ballern. Ging dann natürlich auch weiter mit Halo 2, wo wir dann auch LAN-Sessions durchgezogen haben und mit 16 Leuten gespielt haben. Bin also schon länger dabei, bin außerdem neben den Spielen, die ich natürlich alle gespielt habe, auch sehr bewandert eben in dem erweiterten Universum von Halo. Also ich habe die meisten Bücher gelesen bis vor etwa 1-2 Jahren, wo sie für mich angefangen haben, mir einfach auch nicht mehr so zu gefallen. Aber ich bin da sehr bewandert bei Büchern, Comics und allem drum und dran.
Sehr gut, dann haben wir hier, ich hab's nicht anders erwartet, einen absoluten Experten als Gast. Ich freue mich drauf.
Ich auch.
Anfangen möchte ich jetzt mit einem kurzen Blick auf die Technik des Spiels, auf die Präsentation, wie spielt sich's, wie läuft's. Wenn wir uns zurückerinnern an den letzten Teil, ja, wenn man das Teil nennen will, ich rede hier von der Master Chief Collection, die hatte ja mit so einigen Problemen zu kämpfen, oder noch genauer, sie hatte mit einem Problem zu kämpfen, und zwar wollte der Multiplayer-Modus einfach nicht. Wenn man mal in einem Spiel war, dann war es gut, dann hat eigentlich alles soweit geklappt, aber bis man dann endlich mal in der Lobby war, bis das Matchmaking endlich funktioniert hat, oh je, das hat Patch nach Patch nach Patch gebraucht. Mittlerweile geht das ganz gut, aber damals war das echt, echt frustrierend. Ich denke, ihr werdet mir alle jetzt zustimmen, wenn ich sage, diese Probleme sind zum Glück Geschichte. Halo 5 Guardians leidet nicht mehr unter einem solchen Problem. Ich konnte da noch keinerlei störende Bugs oder Fehler oder ewiges Matchmaking oder sowas feststellen. Oder ging's euch da anders?
Ich für meinen Teil habe gar nichts in die Richtung erlebt. Natürlich ab und zu mal vielleicht ein bisschen Lag, aber nichts Gravierendes oder ja etwas, dass das Spiel nicht gelaufen wäre, wie eben bei der Master Chief Collection, wie du erwähnt hast.
Ich nehme auch an, bei der Master Chief Collection, und das wurde ja auch damals weithin so diskutiert, ist der Grund dabei gelegen, dass in dem Spiel halt ganze 4 Spiele emuliert werden. Da muss zwischen den Matchmaking-Modes muss irgendwie noch der Emulator oder die Simulation wechseln. Das ist halt alles in allem ein komplexes Pack von unterschiedlichen Spielern, die in einer Lobby laufen müssen. Ja, dazu kommt dann noch, dass wahrscheinlich der Release vielleicht auch gerusht wurde.
Ja, da wissen wir nicht genau, was da hinter den Kulissen alles passiert ist. Wir wollen jetzt auch nicht zu viele Gerüchte streuen. Vielleicht noch ein Wort zur grafischen Präsentation. Das sorgt ja immer mal wieder für Diskussionen. Wie Xbox-Spieler sich das mittlerweile schon fast gewohnt sind, ist es auch bei Halo 5 so, dass das Spiel sehr oft nicht in Full HD, also nicht in 1080p läuft, dafür aber ziemlich konstant mit 60 Frames per Second. Natürlich wäre es schöner, so 2015 Current-Gen-Konsole, wenn da 1080-60 möglich wäre, aber ich muss natürlich auch sagen, so in der Hitze des Gefechts und so weiter, man kann es also sehr gut spielen, so störend ist mir das in den wenigsten Fällen aufgefallen. Fabrice, würdest du auch sagen, ja, 1080p brauche ich nicht, oder sagst du da ganz klar, nee, das hätten die hinbekommen müssen?
Nee, für mich ist das, zumindest dieser Aspekt, eigentlich kein Problem. Besonders auch im Multiplayer-Modus läuft das Spiel wirklich flüssig, sauber, ohne Einbrüche, also lässt sich gut spielen. Was für mich ein wenig, es ist irgendwie ein bizarres Problem, das das Spiel hat, ist in der Kampagne, wenn die Gegner mehr als eine gewisse Distanz, also eine weitere Distanz vom Spieler entfernt sind, dann werden deren Charaktermodelle nicht in den eben 60 Frames dargestellt, was zu komisch aussehenden Szenen führt.
Ja, kann ich mir vorstellen. Man muss sich mal achten, das passiert teilweise auch mit den Beinen der Mitspieler. Die Animation der Beine ist irgendwie auch ein bisschen hakelig.
Ja, es ist kein großes Problem. Ich finde, sonst sieht das Spiel wirklich auch toll aus, gerade in der Kampagne. Es ist einfach etwas, das mir aufgefallen ist und ein wenig störend wirken kann.
Ja, ja.
Weil wenn man es mal gesehen hat, dann ja.
Dann fällt's auf.
Genau, genau.
Ja. Ja, ich denke, gerade Konsolenspieler müssen so ein im Vergleich mit Computerspielern, mit PC-Spielern so ein bisschen Abstriche hinnehmen. Also soll nicht heißen, dass Halo 5 auf dem PC erscheint, aber allgemein jetzt so im Vergleich mit, was man da halt so erleben kann. Es hat mich teilweise auch so ein bisschen an Unreal Engine 3 Zeiten erinnert, wobei ich weiß nicht, auf welcher Engine Halo 5 läuft, aber auch so Dinge wie Texturen werden erst scharf, wenn man in die Nähe kommt. Das Gras beginnt erst zu wachsen, so in einem gewissen Radius um mich herum, und alles weiter hinten ist dann halt einfach flach. So die Details, die kommen da halt einfach raus, wenn man sich nähert, und wenn man da ein bisschen ein Auge dafür hat, dann merkt man das wirklich. Aber nicht irgendwie so, dass es jetzt mich groß aus dem Spiel werfen würde oder so. Das sind halt so Details, mit denen muss man halt einfach leben, sollte auch nicht allzu schwer fallen.
Genau, das ist einfach ein, nennen wir es mal, Problem der Xbox One, dass sie technisch einfach nicht so stark ist, wie man es eben zum Beispiel von einem PC auch gewohnt ist.
Ich denke so viel mal zur Technik. Wir wissen alle, Technik ist doch eigentlich zweitrangig. Wirklich zählen sollte doch das Spiel an und für sich. Gameplay, Story, Umfang und so weiter. Entsprechend möchte ich jetzt einen Schritt weitergehen und noch ein paar Worte zur Kampagne verlieren. Da müssen wir vielleicht jetzt kurz anmerken, Butch und ich haben die Kampagne noch nicht komplett durchgespielt, was vielleicht daran liegen kann, dass wir immer aus Prinzip nur auf Legendär spielen, auf Legendary, dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Da dauert es ein bisschen länger. Ich habe schon gehört und gelesen, dass auf einem der tieferen Schwierigkeitsgrade das Spiel doch ein bisschen kurz sein sollte. Fabrice, kannst du dazu vielleicht so ein bisschen was sagen? Wie hast du die Kampagne empfunden?
Ich habe sie, als ich es getestet habe, zuerst alleine auf Heroisch im Singleplayer durchgespielt, weil auch kein Multiplayer zur Verfügung stand zu dem Zeitpunkt. Und für mich hat die Länge eigentlich gepasst. Also es ist, solange wie ein Halo-Spiel eben ist, es ist kein allzu langes Spiel, das ist durchaus korrekt dafür, habe ich auch nicht empfunden, dass das Spiel in die Länge gezogen wäre.
Ja, das ist mir dann oft auch lieber, sobald es dann gestreckt wird, dann bin ich auch raus, dann muss ich sagen, nee, auf gestreckt habe ich keine Lust. Die Story wird ja auch öfter mal bemängelt. Ich denke, meine persönliche Meinung hier ist, dass oft nicht die Story Schwächen hat, sondern vielleicht mehr die Art und Weise, wie sie erzählt wird. Es wird wohl ein bisschen viel Wissen vom Spieler verlangt. Ein kleines Beispiel hier. Wir spielen Halo 5 Guardians aus zwei Perspektiven, wenn man so will. Man spielt zwei verschiedene Teams. Einmal das Team Blue, bestehend aus dem Master Chief und drei Freunden. Drei alten Spartan 2-Freunden, die er schon ein bisschen länger kennt. Auch das ist wieder etwas, was einem im Spiel, glaube ich, nicht gesagt wird. Dazu müsste man diese The Fall of Reach Animated Serie gesehen haben. Da wird der Hintergrund und der Beginn des Ganzen mit diesem Spartan 2-Programm und so weiter erklärt. Ja, die zweite Perspektive ist dann aus dem Team Osiris. Auch da wieder ein Viererteam, angeführt von Spartan Locke. Den kennt man schon aus den Zwischensequenzen des Halo 2 Remakes aus der Master Chief Collection. Ja, und wenn ich jetzt die Story ganz kurz zusammenfassen möchte oder sollte, dann würde ich sagen, der Master Chief muss mit seinem Team Blau Cortana finden und Spartan Locke jagt ihm mit seinem Team Osiris hinterher.
Ja, genau. Nach dem Ende von Halo 4, wo Cortana ja offensichtlich zumindest in diesem Teil stirbt oder sich opfert, erhält der Master Chief zu Beginn von Guardians eine Nachricht von ihr und macht sich auf die Suche nach Cortana und missachtet dabei die Befehle des UNSC, woraufhin Spartan Locke auf die Jagd geschickt wird, um ihn zurückzubringen.
Also der Master Chief wird so eigentlich als, um es ein bisschen übertrieben zu formulieren, Verräter dargestellt, der irgendwie zum Bösen übergelaufen ist oder zumindest nicht mehr gehorcht. Entsprechend muss der dann jetzt eben gejagt werden. Jetzt vielleicht noch ein Blick Richtung Ende für diejenigen, die die Story noch nicht ganz zu Ende gespielt haben sollten. Hier eine Spoilerwarnung. Also spult vielleicht so ein bisschen vor, wenn ihr einen schlauen Podcast-Player habt oder dies auf der Homepage hört, dann könnt ihr jetzt auch einfach ein Kapitel weiter nach vorne springen. Fabrice, bitte spoil uns doch. Was passiert am Ende dieser Kampagne? Wie geht Halo 5 Guardians aus?
Das ist eine gute Frage. Scherz beiseite. Cortana, das war ja schon die Geschichte von Halo 4 auch, dass eine künstliche Intelligenz im Halo-Universum eigentlich nur eine gewisse Haltbarkeit von ein paar Jahren hat. Ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht, aber nach einigen Jahren werden alle künstlichen Intelligenzen, die von der Menschheit erstellt wurden, wahnsinnig. Durch die Ereignisse von Halo 4 konnte Cortana dies aber umgehen, hat aber quasi unendliche Mengen an Wissen aufnehmen können durch den Didaktiker und das Netzwerk der Prometheaner. Und sie ist nun der Meinung, dass das Halo-Universum, wie soll ich das sagen, gerettet werden muss und dass sie die Anführerin dieser Rettung ist. sehr einfach zusammengefasst. Und dazu sammelt sie im Verlauf des Spiels die titelgebenden Guardians, welche uralte, riesige, fliegende Roboter-Dinger sind.
Und dann dürfen wir uns am Ende noch auf einen Cliffhanger freuen, nehme ich an.
Korrekt, ja. Halo 5 Guardians ist ein Mittelteil einer, eigentlich der zweiten Master Chief-Trilogie, die schlussendlich nur noch mehr Fragen aufwirft und sehr wenige beantwortet.
Also ob dann Cortana am Ende wirklich so böse ist, wie man ja manchmal meinen könnte, bleibt also ungeklärt. Wird wenigstens geklärt, ob der Master Chief am Ende wirklich eingeholt und gefangen genommen wird von Spartan Locke und seinem Team Osiris?
Es ist so, dass dem Master Chief eigentlich im Verlauf der Kampagne klar wird, dass etwas mit Cortana nicht stimmt. Das ist auch ein Grund, warum er zu ihrem Standort kommen will, um mit ihr zu reden, um ihr quasi zu helfen. Er findet dann aber heraus, dass er das so nicht machen kann, weil Cortana zu sehr in ihrem Größenwahn auch steckt. Schlussendlich läuft es darauf hinaus, dass Spartan Locke und Feuerteam Osiris den Master Chief und sein Team rettet und sie quasi sich die Hand geben, um gemeinsam Jagd auf die Guardians und Cortana zu machen. Nächsten Teil.
Okay, dann freuen wir uns also schon auf Halo 6.
Jo.
Damit möchte ich jetzt die Kampagne abschließen und zu einem Teil kommen, der wohl für Halo bezeichnend ist, für viele vielleicht sogar wichtiger ist als die Singleplayer-Kampagne, wobei Singleplayer ja jetzt ein bisschen falsch ist. Die Kampagne ist ja sehr ausgelegt auf kooperatives Spiel, also Koop. Nichtsdestotrotz, der Multiplayer soll jetzt im Fokus stehen. Butch, wir haben doch einige Stunden im Multiplayer verbracht. Ich wohl noch so ein paar mehr als du. So ganz grundsätzlich, um mal einzusteigen, warst du mit dem Multiplayer so als Ganzes zufrieden? Hast du dich zurückversetzt gefühlt in die gute alte Zeit? Hat es sich für dich so gespielt, wie sich ein Halo für dich spielen muss?
Das Rundherum ist relativ angenehm gestaltet. Und beim eigentlichen Gameplay, ich finde die Waffen eigentlich zumeist gut. Ich finde auch gut, dass sie jetzt mit den Loadouts aufgeräumt haben, dass man jetzt wieder eigentlich relativ gewöhnlich ohne Loadout startet.
Ja, das hat mir auch sehr gefallen, ja. Ja. Man startet jetzt wieder genau gleich wie der Spieler neben dir und der Gegner auf der anderen Seite der Map, alle unter den gleichen Voraussetzungen. Dieses Call of Duty-Element, das Perk-artige, welches mit Halo 4 eingeführt wurde, haben sie wieder rausgestrichen.
Zum Glück.
Vielleicht, um dann auch die Frage in die Runde zu geben, statt der Perks in Loadouts haben wir jetzt einige neue Elemente für das Movement, welche mit dem Guardians eingeführt wurden oder zumindest dem normalen Moveset dazugehören, also gewisse Moves, welche jetzt im Halo Guardians Bewegungssystem dabei sind, haben wir schon früher gekannt, aber halt nicht alle auf einmal. Wie gefällt es euch? Also habt ihr das Gefühl, dass der Shooter damit angenehmer wird und schneller oder diverser? Oder gibt es gewisse Moves, die euch überhaupt nicht gefallen?
Um vielleicht hier kurz noch etwas zu präzisieren, also wenn wir von Moves sprechen, wir haben einmal so ein Thruster Jump, also ein beschleunigter Sprung in eine Richtung mit dem Jetpack. Damit kann man also kurz ein bisschen weiter springen. Man kann permanent rennen. Das ist jetzt auch so standardmäßig aktiviert. Das war zuvor auch nicht überall so. Dann kann man auch Klippen hinaufklettern. Also wenn man so genau eine Kante trifft, dann kann man sich da halten und direkt hochklettern. Das ist auch neu, das gab es zuvor nicht. Man kann sich also durch all diese Neuerungen flüssiger bewegen. Jetzt, um deine Frage zu beantworten, ich habe diese Änderungen begrüßt. Für eingefleischte Fans bedingt das vielleicht zu Beginn ein bisschen Umstellung am Controller, ein bisschen Umgewöhnung am Controller. Aber sobald das Ganze dann mal sitzt, dann hat es mir doch gefallen. Es bringt im wahrsten Sinne des Wortes mehr Bewegung ins Spiel. Fabrice, wie hast du das gesehen?
Was die Bewegungen angeht, kann ich euch eigentlich nur zustimmen. Also ich finde, es spielt sich schneller, es spielt sich auf eine Weise moderner, ohne dass zu viel vom Halo-Spirit auch verloren geht dabei. Was ich noch finde, das erwähnenswert ist, sind auch die Neuerungen, was die Kampfmoves angehen. Also, dass man, wenn man sprintet und auf einen Gegner zukommt, quasi eine Shoulder-Charge-Attacke machen kann.
Ah, genau, also ein Dash oder so ein Check, genau.
Genau, oder auch der Ground Pound, also dass man aus der Luft auf den Boden schmettern kann, um Verwüstung anzurichten quasi.
Habt ihr das mal geschafft, mit so einem Ground Pound einen Gegner auszuschalten? Ich habe das mal getestet mit Butch zusammen, einfach so 1-1 und ein bisschen die Mechanik ausprobiert. Also wenn man springt, dann lädt man diesen Schlag auf. Und auch wenn man den voll aufgeladen hat, ich habe es nicht geschafft, den Gegner mit einem Schlag zu töten. Aber das muss doch irgendwie möglich sein. Lag das an mir?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man einen Gegner, der einen vollen Schild hat, auch getötet werden kann mit einem Angriff, könnte ich jetzt nicht sagen.
Ja, ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Vielleicht hat es da noch irgendwas geändert, wie auch immer. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dieser Ground Pound, das fand ich die am wenigsten sinnvolle Neuerung. Ich glaube, das ist fast schon so ein Prestige-Kill, ähnlich wie die Assassinations. Das dauert schon ein bisschen lange. So wirklich gut taktisch einsetzen konnte ich den noch nicht, aber die anderen Neuerungen, die haben mir sehr gefallen.
Und in diesem Sinne sicher auch absolut erwähnenswert ist, dass jetzt eigentlich mit allen Waffen, mehr oder weniger zumindest, über Kimmer und Korn gezielt werden kann. Was ja auch eine Neuerung ist für Halo.
Ja, oh, das hat ganz, ganz viel Aufschrei produziert, als die ersten Ingame-Sequenzen zu sehen waren. Ja, vielleicht eine etwas ausschweifendere Erklärung. Zu Beginn war es ja so, man hat in Halo eigentlich immer aus der Hüfte geschossen, ohne anzielen. Es gab dann einige Waffen, mit denen man anzielen konnte, aber nicht so ganz, wie man es vielleicht aus Call of Duty gewohnt ist. Also die Waffe verschwindet dann eigentlich gänzlich und man sah nur noch das Fadenkreuz. Das wurde jetzt so ein bisschen angepasst. Bei den Waffen, mit denen man zuvor schon anzielen konnte, ja, hat sich eigentlich nur optisch etwas verändert, aber fürs Gameplay nicht, zum Glück. Und wie du schon gesagt hast, man kann auch mit Waffen, mit denen man früher nur aus der Hüfte geschossen hat, anzielen. Und das hat auch einen Effekt. Ein Beispiel, die Scattershot zum Beispiel, wird so ein bisschen präziser auf Distanz. Somit kann diese Art von Shotgun auch ein bisschen effizienter eingesetzt werden auf eine etwas längere Distanz. Hat mir sehr gefallen, auch so zu sehen, wie sie gewissen altbekannten Waffen durch diese Zusatzfunktion noch ein bisschen neues Leben eingehaucht haben. Ganz allgemein finde ich, sind mittlerweile im Multiplayer wirklich alle Waffen nützlich. Wohingegen, wenn ich so zurückblicke, gab es da viele Waffen, die hat man einfach mal so gehabt, weil man damit startet, bis man was Besseres findet. Aber jetzt sind wirklich alle nützlich.
Ja, da muss man ganz besonders die neue Magnum hervorhalten, weil früher konnte man die oft wirklich gar nicht gut brauchen und mittlerweile mache ich mit der Magnum sehr viele Kills, vor allem bevor ich die Ignatius anderes aufgelesen habe.
Genau, ich bin da eigentlich auch Joeys Meinung, dass der Nutzen einer Waffe auch erhöht wird, ohne erneut den Geist von Halo eigentlich groß zu verletzen. Also ich finde, es fügt sich gut ins Spiel ein, es bietet einem neue taktische Möglichkeiten. Aber wer weiterhin immer aus der Hüfte schießen will, ohne zu zielen, der kann das immer noch machen. Man erhält dadurch eigentlich keine Nachteile in dem Sinne.
Ja, also sie haben hier vielleicht wirklich den Spagat geschafft, alteingesessene Fans zufriedenzustellen und trotzdem ein bisschen Innovation ins Spiel zu bringen. Innovation soll auch das Stichwort sein für den nächsten Punkt. Und zwar wurden nicht nur die Mechaniken leicht abgeändert, nein, es wurde auch der ein oder andere neue Spielmodus mit ins Spiel eingefügt. Ich möchte beginnen mit dem Warzone-Modus. Nun, wie stellt man sich das vor? Wenn ich das ganz kurz beschreiben müsste, würde ich sagen, wir haben ein vergrößertes Big Team, das Ganze noch ein bisschen gekreuzt mit MOBA-Elementen und dann haben wir ungefähr den Warzone-Modus, wenn man da jetzt noch so ein bisschen KI-Gegner mit reinstreut. Fabrice, wie hast du diesen Warzone-Modus in deinem Review erklärt?
Eigentlich genauso, wie du jetzt erklärt hast. Also Big Team Battles mit KI-Gegnern, wo es einerseits darum geht, gewisse Punkte auf einer Karte einzunehmen, aber auch Gegner zu erledigen, seien dies nun das menschliche Gegenteam oder auch KI-Gegner, die in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen auf der Karte spawnen.
Also eigentlich Battlefield mit MOBA, und die MOBA-Elemente sind eben diese KI-Gegner, die du angesprochen hast. Also es gibt wie kleine Stützpunkte verteilt auf den doch recht großen Maps. Diese sind besetzt mit KI-Gegnern. Da muss man dann rein, kann diese Stützpunkte so quasi erobern, wenn man diese Gegner besiegt hat, und so erhält man dann Punkte. Das ist eigentlich schon der Warzone-Modus. Ich persönlich muss sagen, ja, irgendwie hat mir der nur so mäßig gefallen. Ich freue mich da mehr auf den normalen Big Team Modus, den es ja mittlerweile wieder gibt. Der wurde ja noch nachgereicht. Butch, wie ist so deine Erfahrung von den paar wenigen Warzone-Spielen?
Wie gesagt, ich habe den Modus auch noch nicht so oft gespielt. Was der erste Eindruck war, ist, dass halt das bei dem Modus ist noch ein bisschen unklar, wie man, natürlich man muss Stützpunkte einnehmen, aber der Einzelspieler, also du selbst, hast so in so einen geringen Einfluss darauf, ob du die Runde gewinnst. Es ist ziemlich schnell der Fall, dass die gegnerische Gruppe, die gegnerische Mannschaft, dadurch, dass sie diese Punkte gesammelt hat, bessere Waffen bekommt und daher übermächtig ist. Ich glaube, irgendwie das Balancing ist da ganz schwierig, weil eben durch das Einnehmen von gewissen Stützpunkten und das Sammeln von Punkten auch bessere Waffen freigeschaltet werden.
Du sprichst hier zum Teil auch auf dieses neue REQ, also REQ-System an. Zum einen erinnert das so ein bisschen an Hearthstone oder ähnliches. Also man kann mit Punkten, die man während dem Spiel sammelt, Päckchen kaufen und da sind Karten drin. Und in diesen Kartenpäckchen können dann eben auch Waffen drin sein, die man dann in diesem Warzone-Modus brauchen kann. Und jetzt hat man natürlich gleich Angst, ach was, da kann der mit den krassen Päckchen, kann sich im Warzone-Modus einfach mal schnell die krassen Fahrzeuge und die krassen Waffen holen. Das ist ja total unbalanced und pay to win und so weiter. Das Ganze wird dann noch ein bisschen verschärft dadurch, dass man sich diese Päckchen eben nicht nur mit Ingame-Punkten, sondern auch mit Echtgeld kaufen kann, also Microtransactions. Hat für viel Furore, aber auch Angst gesorgt im Voraus. Jetzt gibt's aber so einen Mechanismus, der das im Warzone so ein bisschen eindämmen will. Hier nochmal eingefügt, das geht nur im Warzone, also im normalen Arena-Modus kann man keine Waffen aus den Päckchen mitnehmen. Ja, Fabrice, wie fandest du den Warzone-Modus? Wie fandest du dieses REQ-System? Wie bist du zufrieden damit, dass ich jetzt meine legendären Waffen aus meinen Päckchen mit ins Spiel nehmen kann?
Also für mich sind es eigentlich auch zwei verschiedene Punkte, die ich beide ansprechen möchte. Der Warzone-Modus an sich gefällt mir sehr gut. Besonders diese ständige Eskalation der Gefechte hat mich sehr überzeugt. Also anfangs kämpfen beide Teams noch mit den gemütlichen Sturmgewehren und Magnums gegeneinander in kleinen Feuergefechten und so gibt es Kämpfe. Das Spiel schreitet voran, es gibt die ersten Fahrzeuge, da fahren mal ein paar Ghosts oder Warthogs rum und gegen Ende des Spiels hat man dann wirklich die Warzone, wo Panzer gegeneinander kämpfen, Banshees fliegen durch die Luft, Raketen und Spartan Laser reißen Schneisen in die beiden Linien der Teams. Was mir sehr gut gefällt, es ist aber auch, was Butch gesagt hat, ein wenig problematisch. Es ist etwas auch, was ich in meinem Review erwähnt habe, für Halo ein überraschend komplexer Modus, der auch kaum erklärt wird. Es kann also wirklich gut sein, dass man, wenn man mit einem Team spielt, das halt Halo aus den Elternteilen kennt und einfach die gegnerischen Spartans über den Haufen schießen will. Das kann zwar auch Spaß machen, bringt aber dem Team und dem Modus herzlich wenig. Es passiert dann sehr schnell, dass die Verhältnisse kippen, das gegnerische Team sehr starke Waffen und Fahrzeuge hat, während man selbst noch mit einer Erbsenkanone vor sich hin dümpelt.
Da sei noch schnell angemerkt, diese Waffen, die man sich da an bestimmten Checkpoints, nenne ich es jetzt mal, bestellen kann, eben aus den angesprochenen Päckchen, die sind in Level aufgeteilt. Und so wird eigentlich verhindert, dass der reiche Junge ins Spiel startet, zu diesem ersten Terminal geht, sich den Scorpion spawnt und damit das gegnerische Team niederwalzt. Man muss also schon noch ein bisschen was an spielerischer Leistung bringen, um sozusagen aufzuleveln, um sich dann damit die Fahrzeuge und Waffen der höheren Level freizuschalten. Also so wurde das ein bisschen abgeschwächt. Ich finde, das funktioniert nicht so schlecht. Man bekommt ja doch einiges an Punkte. Also man sollte da auch genügend Waffen haben. Es ist also nicht so, dass ich irgendwann keine Waffen mehr habe, weil ich kann da nichts mehr holen oder so. Und der andere, der fleißig schön Geld reinbuttert, der kommt dann immer schön mit den Panzern. So ist's nicht, das habe ich so nicht erlebt. Entsprechend könnte man sagen, auch wenn es mir nicht so ganz gefällt, das funktioniert eigentlich mit diesem Rack-System, trotz Echtgeldkäufen.
Ja, würde ich zustimmen, man bekommt, ob man jetzt im Warzone oder in der Arena spielt, eigentlich recht viele Punkte, um sich neue Pakete zu kaufen. Außerdem gibt es für den Abschluss von, oder wenn man im Level aufsteigt, besser gesagt, oder gewisse Herausforderungen erfüllt, gibt es auch immer wieder Packs, die man einfach so erhält, indem man neue Waffen und neue Fahrzeuge erhält. Also man wird nie an einem Punkt sein, an dem man einfach gar nichts mehr hat. Das ist quasi unmöglich. Was mich ein wenig stört am ganzen Rack-System, ist, dass auch die optische Personalisierung des eigenen Spartans an dieses System geknüpft ist. Wenn ein Spieler also einen bestimmten Helm oder eine bestimmte Rüstung oder ein Emblem oder eine Visierfarbe will, dann ist er abhängig vom Glück, das er mit seinen Packs hat. Das kann bedeuten, dass man die gewünschte Rüstung im ersten Pack erhält und glücklich ist, oder man spielt und spielt oder zahlt Geld und Geld und Geld und erhält nie die Ausrüstung, die man vielleicht sehr gerne hätte für seinen eigenen Spartan.
Ja, genau, das frustriert mich auch ein bisschen. Es wurde auch ein bisschen simplifiziert. Die Ausrüstung des Spartans, die besteht jetzt noch aus Helm, Visier und der ganze Rest der Rüstung wurde zusammengefasst. Das wurde ja früher auch noch geteilt in Schulterteile, Körperteile und so weiter. Und nicht nur die angesprochenen Waffen kann man in diesen Päckchen finden, wie du schon angesprochen hast. Man kann auch Waffen-Skins finden, die in gewissen Modi aktiv werden oder eben auch diese Rüstungsskins. Die haben alle keinen Einfluss aufs Gameplay, haben rein kosmetische Effekte, aber natürlich möchte man trotzdem einen sehr coolen Spartan haben. Auch Assassinations oder auch Posen werden in diesen Päckchen freigeschaltet. Davon gibt's dann ganz viele. Ich habe nicht gezählt, aber Rüstungsteile und Waffenskins und so weiter. Also es gibt unglaublich viele verschiedene, die man sich da nach und nach freischalten kann oder muss. Aber wie du schon gesagt hast, wenn ich genau Rüstungsteil XY haben möchte, ja, dann kann es doch schon ziemlich schwierig werden, besonders wenn es sich dabei noch um ein seltenes Teil handelt. Denn wie sich das mittlerweile bei diesen Kartendingern eingebürgert hat, sind all diese Karten noch aufgeteilt auf verschiedene Seltenheitswerte. Das beginnt irgendwie bei Common, also so gewöhnlich, und geht dann hoch über mehrere Stufen bis hin zu legendär. Und natürlich Deep Päckchen, die legendäre Karten oder Skins oder was auch immer beinhalten können, sind natürlich auch die teuersten. Ja, so viel zum Rack-System. Da spalten sich ein bisschen die Geister, aber ich denke, wir könnten sagen, dass wir uns mehr oder weniger damit abfinden können. Es ist so halbwegs gelungen, also es hat zumindest das Spiel nicht ruiniert, so wie das manchmal schon im Voraus prophezeit worden ist. Jetzt möchte ich noch einen weiteren neuen Spielmodus ansprechen, wie der Warzone-Modus vielleicht von Battlefield abgekupfert wurde. Wurde dieser Modus vermutlich von Counter-Strike abgeschaut. Ich rede von Breakout. Fabrice, vielleicht kurz eine Erklärung. Breakout, wie darf ich mir das vorstellen?
Breakout ist sozusagen der neue kompetitive Online-Arena-Mehrspieler-Modus für 4 Spieler gegen 4 Spieler. Dabei orientiert es sich teilweise am schon bekannten Halo-Modus SWAT. Keiner der Spartans hat Schilde zur Verfügung. Es ist lediglich die Gesundheitsanzeige vorhanden. Radare sind abgestellt, also braucht es jeweils nur sehr wenige Schüsse oder zumindest Kopfschüsse, bis ein Gegner auch wirklich ins Gras beißt. Und die Maps selber sind dabei sehr futuristisch designt und absolut symmetrisch. Kein Team hat einen bestimmten Vorteil, weil sie jetzt dort eine Deckung mehr hat oder eben auch nicht. Die Level sind so aufgebaut, dass beide Teams mit den gleichen Voraussetzungen starten. Und das Ganze ist sehr taktisch, dadurch, dass es keine Respawns gibt. Ist man tot, dann muss man warten, bis eine neue Runde anfängt, dass man wieder einsteigen kann. Was die Kämpfe im Breakout-Modus sehr, sehr spannend machen kann, wenn man dann mit einem Team zusammenspielt. Es ist kein Modus für Einzelkämpfer.
Ja, ich denke, alleine macht das wenig Sinn, ja. Man gewinnt folgendermaßen. entweder man tötet alle Spieler des gegnerischen Teams, alle vier, dann hat man die Runde gewonnen, oder man nimmt die Flagge, welche in der Mitte der Map steht, und bringt die zum Gegner rüber, dann hat man auch gewonnen. Das Ganze läuft über mehrere Runden. Wer am Ende die meisten Runden gewonnen hat, ich glaube mit 5 Runden hat man gewonnen. Und wenn es unentschieden geben sollte, dann wird das Ganze immer so weiter verlängert. Gleicht ein bisschen dem Tennis, bis dann am Ende schließlich ein Team siegreich aus der Schlacht hervorgeht.
Genau.
Klingt sehr simpel, ist aber ziemlich spannend, gerade wenn man zu viert unterwegs ist. Kann ich also absolut empfehlen.
Ja, geht mir genauso.
Und natürlich, es sei ja nur kurz gesagt, übrige Modi wie normales Arena-Spiel oder neuerdings auch Big Team oder SWAT, die gibt's natürlich immer noch. Und ab und zu werden über wechselnde Playlists auch Dinge wie Shotty Sniper oder ähnliches wieder eingeführt. Fans der klassischen Modi müssen also keine Angst haben. Es ist nicht mehr nur Warzone oder nur Breakout. Ihr könnt auch ganz normal das spielen, was ihr euch gewohnt seid.
Es gibt natürlich ein Thema, das ganz wichtig ist, eigentlich bei jedem Shooter, und das wären die Maps.
Ah ja, klar.
Was meint ihr dazu? Wie habt ihr die Maps von Halo Guardians bisher gefunden?
Ich bin zufrieden mit den Maps, was ich bisher gespielt habe. Vielleicht einziges Manko oder einziger Wermutstropfen ist, ich habe das Gefühl, es sind nicht wirklich viele. Ich hoffe, da werden noch welche nachgereicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Das wird sich dann vielleicht auch noch ändern, sobald der Schmiedemodus, der Forge-Modus, der ja jetzt noch nicht im Spiel integriert ist, noch nachgereicht wird. Dann kann man ja wieder seine eigenen Maps bauen. Spätestens dann ist das Problem dann gelöst. Soweit bin ich ganz zufrieden. Ja, teilweise gleichen sich die Maps vielleicht ein bisschen und wie gesagt, es gibt nicht allzu viele, aber sie spielen sich ganz gut. Kaum Remakes von alten Maps. So spontan kommt mir eine Map in Sinn, die klar einer älteren nachempfunden ist. Die anderen sind neu. Fabrice, wie siehst du das Ganze?
Ich bin, was die Maps angeht, meh. Das ist so ziemlich alles, was ich dazu sagen kann. Sie sind nicht auf einem Level von, sagen wir mal, Halo 3, aber auch nicht auf einem Level von Halo 4. Sie sind okay.
Die Gestaltung ist vielleicht schon ein bisschen fantasielos. Das Setting ist auch irgendwie immer so ein bisschen ähnlich. Ja, man kann sie gut spielen. Rein spielerisch sind sie ganz okay. Also sie sind nicht irgendwie unfair oder krass zu klein oder deutlich zu groß. Also rein gameplaymäßig stimmt's. Über die Optik und Abwechslung kann man sich da vielleicht ein bisschen streiten. Jetzt Butch, um die Frage an dich auch zurückzugeben. Wie würdest du die Sache beurteilen?
Die Maps grundsätzlich sind gut gebalanced, das ist schon mal gut. Aber wie gesagt, da fehlt wirklich etwas von diesem Halo-Charakter, den man sich eben wünscht. Ich wüsste jetzt nicht, dass es eine Map gibt, die irgendwie an mich etwas wie Valhalla erinnert. Grundsätzlich sowieso, es fehlen die Fahrzeugmaps. Natürlich, Big Team ist erst jetzt eingeführt worden. Auch um auf den Schmiedemodus zu sprechen zu kommen. Es gibt ja jetzt bereits erste Maps, welche diese Elemente vom Schmiedemodus enthalten und irgendwie gefällt mir das nicht so ganz. Die neuen Schmiedemodus-Bauteile, die sehen etwas hässlich aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass grundsätzlich das Balancing funktioniert, aber ja, sie sind halt einfach architektonisch ein bisschen ähnlich und vielleicht auch unkreativ. Also neue Maps würden dem Spiel sicher sehr gut tun und vor allem, wenn dann mal etwas Neues kommt, wo man ein bisschen ein anderes Setting hat.
Ja, es werden ja Updates nachgereicht, die auch kostenlos sind. Also klar, der Schmiedemodus kommt kostenlos, jetzt Big Team kam kostenlos und damit kamen auch so neue Rack-Elemente, also neue Rüstungsteile und so weiter, neue Skins. Aber kamen da auch neue Maps? Ich wüsste jetzt nicht. Wenn wir so zurückblicken, kamen ja immer mal wieder Map-Packs in der Geschichte von Halo. Es würde mich also nicht wundern, wenn das auch bei Halo 5 nicht anders wäre. Ich weiß jedoch nicht, ob man die dann zahlen muss, könnte sehr gut sein, oder ob vielleicht noch welche nachgereicht werden für umsonst. Fabrice, weißt du da vielleicht mehr?
Die Map Packs für Halo 5 werden alle kostenlos zum Download verfügbar sein.
Ah, das ist ja mal eine erfreuliche Neuerung. Man kann jetzt sagen, ja, das ist super. Man kann aber auch sagen, dann wird es am Ende so viele Maps haben, wie Halo 3 zum Launch hatte. Bei EA müsste man die dann noch kaufen. Damit hätten wir eigentlich schon fast alles gesagt, was es zu sagen gibt oder zumindest was gesagt werden sollte. Es ist also Zeit, ein kleines Fazit zu ziehen. Fabrice, als Gast und Profi-Spielekritiker möchte ich dir hier den Vorrang geben. Ich habe ja auch schon kurz zum Beispiel bei Metacritic reingeschaut. Da bekam es eine 83, wem diese Zahlen etwas bedeuten. Was hältst du so alles in allem von Halo 5?
Mir persönlich hat es sehr, sehr gut gefallen. Das ist aber auch, wie anfangs erwähnt, aus der Sicht eines Halo-Fanboys. Also ich bin sehr vertraut mit dem erweiterten Universum, weshalb mir auch die ganze Story-Kampagne sehr gut gefallen hat. Das Problem ist aber, ähnlich wie schon bei Halo 4, dass dieses Wissen wie auch schon vorausgesetzt wird. Wer nur die Spiele kennt, der wird an einigen Stellen sicher nur Bahnhof verstehen. Wieso, dass jetzt dieser eine Typ aus Halo ODST ein Spartan ist und in einem Team ist und wer hier Master Chiefs Freunde sind, das wird halt nicht wirklich erklärt, was ich schade finde.
Und warum gibt's plötzlich so viele Spartans? Man hat doch immer gemeint, der Master Chief sei der einzige und letzte.
Genau, und das halte ich einfach für problematisch, wie es auch erklärt wird oder eben nicht erklärt wird.
Ja, ich sehe da gerade ein Problem, denn mit sowas macht man es halt Neueinsteigern wirklich nicht einfach. Da kann ich dir absolut zustimmen. Ja, Butch, dein abschließendes Fazit soweit zu Halo 5 Guardians?
Jetzt nach Reach und Halo 4 als letzte richtige Titel in der Reihe, ist das wirklich ein Step Up? Also ich bin da eigentlich positiv überrascht. Ich habe das Spiel auch nicht auf Release gekauft. Ich habe das abgewartet, weil ja ich Schlechteres erwartet habe. Aber zur Story, da muss ich halt sagen, da habe ich den Zugang nicht so ganz gefunden. Ich bin aber auch nicht wirklich so der Halo-Fanboy. Für mich entscheidet sich die Kampagne meistens über das Gameplay. Da vermisse ich halt so etwas wie ein großes, so eine große Firefight-Zone, wo man dann vielleicht wie bei Halo 3 in so ein wirklich imposantes Viech reinsteigen kann, welches da irgendwie frei rumläuft. Und ja, so diese bombastische Inszenierung hat mir meistens sehr gut gefallen. Auch bei Halo 3, da die Endsequenz, wo man mit dem Warthog über irgendwelche auseinanderfallenden Plattformen auf diesem Planeten fährt, um dann in letzter Sekunde zu entkommen. Da ist immer so wirklich Spannung mitgeflossen. Das habe ich jetzt in der Mission noch ein bisschen vermisst. Das macht trotzdem Spaß. Der Multiplayer, ich freue mich, wenn da etwas noch ein bisschen erweitert wird. Also ich glaube, dass Halo 5 wird noch auf lange Zeit Spaß bringen, wenn da das richtige Zeug nachgeliefert wird.
Ja, ich kann euch da beipflichten. Ihr habt eigentlich schon alles gesagt, was auch ich sagen wollte. Die Story verlangt wirklich ein bisschen viel Wissen. Wenn man das hat, ist sie super. Hat man es nicht, ja, dann kann es vielleicht ein bisschen zäh werden. Gameplay natürlich, da war Halo schon immer stark, ist es auch jetzt noch. Viele werden es begrüßen, dass jetzt die Story sehr auf Koop ausgelegt ist. Für mich hat das jetzt nicht so den großen Unterschied gebracht. Ich habe auch seit Halo 3 die Singleplayer-Modi immer im Koop gespielt. Für mich fühlt sich das also sehr ähnlich an, auch wenn ich jetzt vielleicht noch den einen oder anderen KI-Koop-Menschen rumkommandieren kann und vielleicht so ein bisschen ihm sagen kann, geh dahin und geh dahin und am Ende macht er trotzdem was anderes und stirbt. Naja, Multiplayer grundsolide, ist noch ausbaufähig, aber macht sehr, sehr viel Spaß. Shooter so, wie ich ihn gern hab und irgendwie so, wie er auch sein sollte. Also von mir klar auch noch ein bisschen mit der Halo-Brille auf, aber nichtsdestotrotz ein Daumen hoch, ganz klar. Shooter-Fans, die sollten sich Halo 5 absolut mal holen. Ja, damit sind wir auch schon wieder fast am Ende dieses Game Talks. Ich darf an dieser Stelle verweisen auf insidegames.ch. Da haben wir uns für diesen Podcast den Fabrice ausgeliehen. Da gibt's auch sein Review zu Halo 5. Das Ganze ist natürlich verlinkt. Ich habe es schon gesagt, bei uns in den Shownotes. gametalk.fm/Halo5. Wenn ihr gleich bei uns auf der Seite seid, findet ihr da übrigens auch einen hübschen Abo-Button, damit ihr diesen Podcast kostenlos abonnieren könnt. Dann müsst ihr ihn nicht immer aufs Neue auf der Homepage anhören. Natürlich könnt ihr uns auch gleich direkt in iTunes abonnieren, wenn euch das bequemer ist. Und wenn ihr gleich da seid, freuen wir uns immer über eine hübsche Rezension mit ganz vielen Sternen. Damit macht ihr nicht nur mir eine Freude, nein, ihr helft damit auch anderen Leuten, unseren Podcast zu finden. So hat das auch Alpenreis gemacht. Ein Dankeschön für seine nette Rezension. Er hat uns geschrieben, dass er sich für die vielen guten Infos bedankt und dass er den Podcast gut gemacht findet. Das freut mich natürlich sehr. Wenn auch ihr uns eine Message zukommen lassen möchtet, klar, wie gesagt, eine Rezension ist was Tolles. Natürlich sind wir aber auch auf Facebook und Twitter erreichbar, gametalk.fm/Facebook oder gametalk.fm/Twitter und dann natürlich ganz klassisch per Mail redaktion@gametalk.fm. Ja, so viel zur Eigenwerbung. Mir bleibt jetzt als letztes noch, mich bei euch da draußen fürs Zuhören zu bedanken. Vielen Dank. Ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr wieder dabei. Dann bedanke ich mich natürlich auch beim Butch fürs Dabeisein. Vielen Dank, Butch.
Ja, macht immer Spaß.
Und natürlich ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Fabrice von Inside Games. Du konntest ja hier sehr, sehr viel beitragen mit deinem großen Halo-Wissen. Vielen Dank dafür.
Ja, ich möchte euch danken für die Einladung. Es war eine Freude, dabei zu sein. Und ja, macht weiter so mit dem Podcast. Ich bin auch gerne ein Zuhörer.
Ja, und dann allerspätestens natürlich bei Halo 6 ist dein Platz in der Runde natürlich wieder reserviert.
Sehr gerne.
Mehr gibt's nichts zu sagen. Vielen Dank an euch alle da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschöne.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.